Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber. Nachdem eine von Netflix großen Streaming-Sensationen mit einer neuen Staffel zu Ende gegangen ist, will ich auf das Ende der vierten Season Bridgerton blicken, über Wendungen diskutieren und natürlich auch einen Blick vorauswerfen, was uns bei diesem Serienhit in Zukunft erwartet. Und weil der beste Gossip, ja, selbst wie Königin Charlotte weiß, immer zu zweit genossen werden muss, habe ich mir meine Romantik-Mitverschwörerin Joana eingeladen. Hallo Joana.
Hallo.
Netflix hat uns ja wieder etwas auf die Folter gespannt und die Staffel, wie schon Staffel 3, 2 geteilt. Ist das was, was du begrüßt oder ist es eher so, jetzt muss ich wieder warten in fast einem Monat?
Also es gab ja diesmal auch einen Cliffhanger und ich finde das eigentlich schon auch ganz gut irgendwie, dass man dann so ein bisschen wartet und so die Vorfreude eigentlich immer weiter steigt. Ich hätte es aber tatsächlich lieber, wenn es wöchentlich erscheinen würde. Also alles auf einen Schlag finde ich auch nicht gut, aber wie gesagt, so diese komplette Zweiteilung oder Mehrteilung, bei manchen Serien wie Stranger Things ist es ja noch mehr sogar gewesen, also wöchentlich hätte ich gerne.
Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Aber als Redakteurinnen sind wir natürlich immer in der Pflicht, alles sofort zu gucken, damit wir drüber schreiben und drüber sprechen können. Und genau das wollen wir jetzt nach dem Finale natürlich auch in eurem Ohr tun. So, die vier Folgen, die das Finale von Bridgerton Staffel 4 markieren, waren nach einem Monat Wartezeit jetzt endlich da. Und Joana, du hast ja schon zum Start der ersten vier Folgen mit Jenny einen kurzen Podcast zum Wochenende aufgenommen, um deinen Ersteindruck zu teilen. Das heißt, wenn ihr da noch gar nicht angefangen habt da draußen mit der vierten Staffel, dann hört erstmal gerne da rein. Das ist nämlich eine spoilerfreie Ersteinschätzung zu Staffel 4. Und jetzt wollen wir uns nicht weit länger zurückhalten, sondern über alle Spoiler, über alle Wendungen reden, die da so passiert sind, um dann natürlich auch so ein bisschen zu diskutieren, was bedeuten eventuelle Tode für die Zukunft, was ist als nächstes in der Romantik-Schublade erwartet uns, denn Staffel 5 und Staffel 6 sind ja auch auf jeden Fall schon bestellt, wahrscheinlich auch noch mehr danach, aber die sind uns sicher. Und insofern, ja, wollen wir uns in den Tonnen stürzen und alle Emotionen, allen Tratsch und alle Fantheorien auspacken, die es so gibt. Und bevor es soweit ist, gibt's aber noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Joana, ich dachte mir, wir steigen einfach mal mit dem Hauptliebespaar ein, um uns ein bisschen da entlang zu hangeln, was wir gesehen haben. Vielleicht nochmal als ganz kurze Zusammenfassung, wenn bei euch der Monat schon wieder so lang war, um alles zu vergessen, was in den Folgen 1 bis 4 von Staffel 4 passiert ist. Da lernten wir jetzt natürlich die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton und Sophie Beck kennen. Benedict Bridgerton kennen wir schon eine Weile, das ist der zweite Sohn. Da muss ich nicht mal anfangen, mit meinem ABC durchzuzählen bei den Geschwisterkindern der Bridgertons, sondern ich weiß, okay, der hat früher Kunst gemacht, der wusste nicht so richtig, wo er hin wollte mit seinem Leben, hat diverse auch sexuelle Abenteuer durchgemacht mit Männern und mit Frauen und ist jetzt in der Position angekommen, wo er als Rake gilt. Gibt es da eigentlich ein deutsches Wort für? Also ich finde, dieses Rake, das ist ja eigentlich so wie so die Harke der Rechen im Englischen. Ein Mann, der viele Partner hatte, oder?
Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau, wie man das übersetzen würde. So ein bisschen Player-mäßig ja, vielleicht, ja, ich ja. weiß nicht.
Ein Frauenheld hätte man ja. früher vielleicht gesagt. Aber
das passt vielleicht besser ja auch, zu der Zeit als
genau,
Player.
Ja. Er ist ja auch ein Frauen- und Männerheld.
Genau.
Und der begegnet jetzt aber auf einem Maskenball einer mysteriösen Person, in die er sich dann auch Hals über Kopf verliebt. Und wir stellen am Ende der ersten Folge fest, das ist offenbar eine Dienstbotin, die sich da eingeschlichen hat auf diese Gala-Veranstaltung der Schönen und Reichen. Und dann hängen wir uns tatsächlich in der Geschichte noch mehr auch an Sophie und lernen kennen, okay, sie ist offenbar angestellt unter ihrer Stiefmutter, unter ihren Stiefschwestern. Ganz klassisch eine Cinderella-Story. Entsprechend hat sie auch ihren Handschuh verloren statt ihren Schuh, glaube ich, am Anfang.
Genau.
Und deshalb sucht Benedikt natürlich nach seiner mysteriösen Maskierten, aber gleichzeitig lernen die sich auch im realen Leben kennen, denn es kommt dann so weit, dass Benedikt sie vor einer brenzligen Situation rettet, sie eine schöne Zeit in My Cottage verbringen, einem Landhaus abgelegen von allen gesellschaftlichen Konventionen, und sie dann auch, also Sophie, im Bridgerton-Haushalt angestellt wird. Und dann kommt ganz am Ende der vierten Folge die große Wendung, dass Benedikt denkt, er hat die Ideallösung gefunden. Und was ist das, Johanna? Was schlägt er ihr da vor?
Er sagt zu ihr, Zitat, werde meine Mätresse.
Ja. Wer könnte so ein Angebot ausschlagen?
Das ist sehr romantisch, vor allem nach dieser Szene, wo sie sich da auf der Treppe küssen und man schon so Hoffnung hatte.
Man denkt, jetzt haben sie es geschafft.
Jetzt kommen sie irgendwie zusammen, ja. Genau. Vor allem Benedikt schwingt ja auch so eine Rede von wegen, ich möchte dir eine Zukunft geben und du verdienst etwas Besseres, und dann kommt das. Ja, ja, schon eine große Enttäuschung.
Genau, also wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, Cliffhanger, ja oder nein, aber das fand ich tatsächlich ganz clever, das so am Ende zu platzieren, um dann einfach uns mit der Entrüstung aus der Hälfte der Staffel zu entlassen und uns zu fragen, was erwartet uns da, wie soll das jetzt danach weitergehen? Und ich fand es dann ganz spannend, dass die Serie tatsächlich in Folge 5 das so aufgreift. Ich dachte noch, das zieht sich viel mehr so hin, als jetzt ist vorbei, nachdem du mir so ein Angebot unterbreitet hast. Aber es ist ja tatsächlich so, dass sie dann doch in die Mätressenposition kommt, was ich zum Beispiel gar nicht erwartet hätte.
Ja, das stimmt.
Sie nennen es zwar nicht so, aber sie landen ja dann doch zusammen relativ schnell im Bett.
Ja, genau. Ich meine, Sophie versucht ja am Anfang schon, Benedikt aus dem Weg zu gehen. Aber dadurch, dass sie sich ja auch immer noch im Haus der Bridgertons befindet, ist es dann ja auch relativ schwierig. Und man merkt halt schon so, lange können sie dann doch nicht irgendwie voneinander lassen. Und Benedikt hat ja trotzdem auch so ein bisschen so einen Sinneswandel, weil er versteht ja am Anfang auch gar nicht, was Sophie überhaupt jetzt für ein Problem hat mit dieser Frage. Das ist ja ganz normal, im 19. Jahrhundert irgendwie eine Mätresse zu nehmen. Genau, und gesteht ihr ja aber auch dann seine Gefühle. Und dadurch kommen sie ja dann doch irgendwie wieder zusammen. Also ich glaube, da verstehen die beiden dann auch einander, dass es halt einfach ja nicht so leicht ist.
Ja. Und ich finde es auch ganz clever, wie die Serie uns erklärt, dass was das eigentlich eine Position ist, die, warum Sophie dann vielleicht noch mehr als andere Liebhaberinnen, die es da so existieren, dagegen ist. Denn sie ist ja in derselben Position, dass sie auch ein uneheliches Kind war. Und deshalb haben wir natürlich auch diese Szenen dann nach dem Akt, den die zwei zusammen hatten, dass die auf einmal denkt, oh, kriege ich jetzt meine Tage oder bin ich schwanger? Dass es halt für sie auf einmal sich so präsentiert von, habe ich das den gleichen Fehler in Anführungszeichen gemacht wie meine Mutter oder meine Eltern, die auch so aus unterschiedlichen Ständen stammten. Nichtsdestotrotz geht die Liebesgeschichte voran, mit ein bisschen Hilfe von anderen, die Ratschläge geben müssen und sagen, hast du mal drüber nachgedacht, was hast du eigentlich ihr gesagt? Vielleicht solltest du auch mal über deine Gefühle sprechen. Es ist ganz schön, dass ja auch da Benedikt ein bisschen Beistand bekommt in seiner Verbohrtheit.
Ja, auf jeden Fall. Er wirkt ein bisschen unbeholfen in dieser Geschichte.
Und dann kommen wir natürlich trotzdem, wie soll das anders sein bei Bridgerton, zu dem Punkt, wo die zwei ein Happy End haben dürfen. Aber vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Denn das große Dilemma ist ja, dass Sophie eine Dienstmagd ist und Benedikt zum Adel gehört. Und in der Zeit dürfen solche Verbindungen ja nicht existieren in einem Eheverschluss. Wie löst die Serie das jetzt auf?
Genau, also erstmal kommen ja ganz viele Wendungen noch in dieser Geschichte. Also Sophie zieht sich ja dann doch nochmal wieder von Benedikt zurück, ne? Vor allem nachdem sie ihn mit Anthony belauscht hat, der halt Benedikt auch gesagt hat, so, Das bist du dir sicher, dass du das machen willst ja. und dass du fernab von deiner Familie und so weiter leben möchtest und es funktioniert so nicht und Sophie zieht dann im Endeffekt zurück, zieht dann aus dem Bridgerton-Haus aus, sucht sich eine neue Arbeitsstelle bei einer Familie, die nach Amerika abreisen möchte und dort wird sie dann von ihrer Stiefmutter gefunden, von Araminta, die sie dann verhaften lässt für die gestohlenen Schuhspangen. Aus den ersten Folgen, genau, und da präsentiert sich dann eben so ein bisschen noch ein größeres Dilemma als einfach nur diese Liebesgeschichte zwischen Benedict und Sophie, die halt eben schwierig ist, sondern ja, Sophie ist kurz davor, verurteilt zu werden. Und Benedict ist sich aber dem Punkt dann auch seiner Gefühle klar geworden, hat sich seiner Mutter anvertraut und die beiden versuchen Sophie dann eben auch zu retten. Benedict hat nämlich einen ganz schlauen Einfall, als Sophie von dem Testament ihres Vaters erzählt hat, was Araminta ihr darüber gesagt hat, kommt er auf die Idee, dass sie womöglich gelogen hat.
Hören, sagen, immer nachprüfen, liebe Leute.
Genau, lieber nochmal selber drauf gucken. Genau, und dann schmieden die den Plan, dass Sophie nochmal in dem Haus von Lady Penwood einbricht quasi mit Hilfe ihrer alten ArbeitskollegInnen, um sich dort dann auch das Testament nochmal anzugucken. Und dabei wird ihr dann klar, ihr Vater hat sie eigentlich doch in seinem Testament bedacht mit 18.000 Pfund, mit einer Mitgift.
Ordentlich.
Das ist schon gut.
Genauso vor allem, wie ihre Stiefschwester.
Genau, das ist auch nochmal wichtig. Und Araminta bekommt 4.000 Pfund pro Jahr dafür, dass sie Sophie quasi weiter unter ihrem Dach beherbergt, was dann im Endeffekt auch erklärt, warum sie sie so lange angestellt hat und nicht gehen lassen wollte, ne, obwohl Sophie ja auch schon lange erwachsen war. Sie hätte ja theoretisch auch gehen können, aber durfte halt eben auch nicht. Und ja, dadurch wird die ganze Sache eigentlich dann nochmal komplett auf den Kopf gestellt, weil somit ja, hat Araminta ja auch gelogen, hat ein Verbrechen begangen und so können Benedict und Sophie und Violet sie dann im Gegenzug erpressen und sagen, du, wenn du jetzt ja das mit Sophie nicht gehen lassen möchtest, dann kriegen wir dich halt dran. Und so wird das Ganze dann aufgelöst. Sie willigt widerwillig ein und sagt so, ja, okay, machen wir so, geht ja nicht anders. Und
ich behaupte Sophie, jetzt einfach mal, Sophie wäre eine Verwandte von meinem zweiten Mann gewesen, also eigentlich von ihrem Vater. Da kriegt genau. sie dann den Nachnamen Gunn statt Beck.
Genau. Das wird dann vor der Queen noch quasi so hingebogen, dass Sophie dann doch eine Adlige ist. Mhm. Genau.
Ich finde, ja, danke für die Zusammenfassung, das war nochmal schön erklärt. Ich saß da tatsächlich vor diesem zweiten Teil der vierten Staffel und dachte, jetzt entwickelt Bridgerton aber ganz schön kriminelle Energien hier. Die einen erpressen die anderen. Ist natürlich eine Lösung, wie alle dann irgendwie nach Hause gehen können. Tatsächlich habe ich mich aber gefragt, hätte ich mir lieber eine Lösung gewünscht, wo halt nicht eine Lüge dafür sorgen muss, dass die zusammen sein können, sondern vielleicht, dass die Gesellschaft das dann irgendwie doch akzeptiert, aber das wäre wahrscheinlich dann zu schön gewesen, um dann noch glaubhaft zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir das auch gewünscht und dachte irgendwie so, am Ende kommt halt eben diese Offenbarung, dass Sophie dann irgendwie, ja, einfach Teil der Gesellschaft sein kann, wie sie ist. Aber auf der anderen Seite ist sie ja theoretisch auch adelig, ne? Sie ist ja Tochter eines Lords.
So, ja.
Deswegen ist sie ja eigentlich nur in diese Situation gekommen durch ihre Stiefmutter. Also von daher ist es halt nicht so eine Full-on-Cinderella-Story.
Ja,
also
verstehe.
Sie ist ja eigentlich, ne? Also eigentlich wäre sie ja gar keine Dienerin gewesen,
ja,
wenn
ja.
ihr Vater nicht gestorben wäre und Araminta
wäre sie
nicht
ganz
so böse
aufgewachsen, ja.
gewesen wäre. Deswegen war ich dann so, okay, das macht dann irgendwie doch Sinn. Aber klar, der größere Schlag und Wandel wäre natürlich passiert, wenn das einfach so passiert wäre. Aber ja, dafür sind wir halt im 19. Jahrhundert und so. Und ich glaube, die müssen sich dann doch so ein bisschen an
Egal,
das historische...
Egal, wie viel Bridgerton dann doch historisch verändert, so weit wollten sie dann wahrscheinlich
ja.
nicht gehen.
Ja, total.
Aber ich finde es schön, deine Erklärung von eigentlich bekommt sie ja nur das, was sie sowieso schon verdient hatte, nur viel eher und jetzt ein bisschen verspätet nachgereicht.
Ja, genau.
Ja.
Ich habe mich dann halt auch nur gefragt, warum hätte man das nicht einfach auch sagen können, dass sie die Tochter von Lord Penwood ist. Aber dann, wahrscheinlich weil sie auch unehelich
dann
ist.
Dann wäre sie trotzdem unehelich
gewesen. Ja,
unehelich geht ja nicht. Und dann wäre wieder die Verbannung dran gewesen von, wenn Benedikt sie haben will, müssten sie irgendwo anders hinziehen.
Ja,
er könnte
ja, ja.
keinen offiziellen Kontakt mehr zu seiner Familie haben. Das war mir vorher auch gar nicht so klar, was das so für Nachwirkungen hat, wenn er sich jetzt für sie entscheidet, dass er es quasi mit seiner Familie öffentlich brechen müsste. Oder die andersrum, die Familie mit ihm.
Ja. Naja. Sie haben es geschafft,
ja,
ich war dann doch froh.
Genau. Wir wollten ja dann doch, dass sie zusammenkommen,
richtig.
Die zwei auf jeden Fall. Insofern umso schöner, dass es passiert ist. Es passieren aber auch noch andere Dinge. Zum Beispiel, ich war ja sehr gespannt, wie die Serie mit Benedikts Bisexualität umgeht. Denn er wurde ja halt in den vorigen Staffeln sowohl mit Männern als auch mit Frauen gezeigt. Und dann war so ein bisschen die Frage, wie löst die Serie das jetzt gut auf, um nicht zu sagen, ihr heiratet jetzt eine Frau, vergesst, was vorher war, wird es unter den Teppich gekehrt oder nicht? Und insofern fand ich schön, dass da wirklich auch eine Szene existiert, die das anspricht, zwischen den zwei Liebenden. Und er einerseits erklärt, dass er sich nicht dafür schämt, dass er Gefühle für alle haben kann. Und dass sie das dann auch akzeptiert. Sie sagt, love is always a thing to be proud of. Also auf Liebe kann man immer stolz sein. Ich fand den Moment erstaunlich ruhig. Also ich dachte, mal gucken, ob sie das irgendwie noch reißerischer aufmachen. Aber eigentlich war es dann eigentlich eine gute Lösung für mich, das so zu zeigen. Wie ging es dir damit?
Ja, ich fand es auch total schön. Also erstmal fand ich es auch super, dass die Staffel damit eingestiegen ist, dass Benedikt auch nochmal was mit einem Mann hatte. Mhm. Weil man wusste ja schon, er wird Sophie kennenlernen.
Genau, ja.
Das war klar. Aber ich habe dann halt so ein bisschen Angst gehabt, das Thema fällt jetzt eventuell komplett unter den Tisch.
Ja.
Und dann fand ich das irgendwie ganz schön, das auch am Anfang nochmal zu zeigen der Staffeln. Und dann lernt er eben Sophie kennen und dann kam dieser Moment zwischen den beiden. Und das fand ich auch super, dass das nochmal aufgegriffen wurde, um halt eben zu zeigen, so seine Sexualität ist halt jetzt nicht weg, nur weil er jetzt mit einer Frau zusammen ist. Ich glaube, das ist total wichtig, das halt auch zu zeigen und diese Repräsentation zu haben, weil das ja auch häufig so ein Vorurteil ist gegenüber bisexuellen Menschen. So, okay, du lebst jetzt in einer heterosexuellen Beziehung, in Anführungszeichen, bist du dann überhaupt noch bisexuell?
Genau, das hatte nämlich die Showrunnerin Jess Brunell auch schon nochmal angesprochen vorher, dass sie ja meinte, häufig ist ja dieses Vorurteil, dass bisexuelle Männer eigentlich nur schwule Männer sind, die sich quasi nicht entscheiden können, aber so ist es ja nicht und das zeigt uns, glaube ich, Bridgerton auch ganz gut.
Ja, total. Ja. Deswegen, also da war ich auch sehr froh mit.
Ja. Jetzt hatten wir dieses erste Gespräch zwischen Sophie und Benedikt darüber. Ich will aber in Zukunft auch noch ein Benedikt-Francesca-Gespräch haben, wo sie über andere Sexualität als die Heterosexualität in Bridgerton reden.
Ja, auf jeden Fall. Da kann Benedikt ja dann als großer Bruder ganz gut unterstützen.
Genau, also ich hoffe
sagen.
Tatsächlich, da kommt es dann in die Serie auch nochmal rein, so als zukünftiger Ausblick von, das ist jetzt nicht abgehakt, sondern auch was weiter existiert.
Ja.
Ja. Ja, dann gehen wir doch gleich weiter zu Francesca. Die ist natürlich auch in der Staffel sehr präsent. Die Schwester, die in der letzten Staffel John Sterling geheiratet hat. Und jetzt erwartet uns eine große Wendung in dieser zweiten Teil der vierten Staffel. Denn was passiert? John Sterling, ihr Gatte, ihr netter Ehemann, stirbt ganz plötzlich an einem Hirnaneurysma, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja,
also
genau.
Es ist ja so ein Hirnschlag, dass sich da irgendwas verschließt und dann ist jemand ganz plötzlich tot oder irgendwelche Anzeichen vorher.
Genau.
Außer ein paar Kopfschmerzen, die er ankündigt, bevor er dann nicht mehr aufsteht aus seinem Bett. Ist das was du in dieser Staffel schon erwartet hast? Wenn man sich so ein bisschen mit Bridgerton beschäftigt, weiß man ja schon, welche Liebesgeschichten kommen und was dann noch passiert. Aber dachtest du, das passiert schon in Staffel 4?
Ich fand es tatsächlich relativ plötzlich und ich hätte es, glaube ich, nicht schon jetzt erwartet.
Mhm.
Also irgendwie, auch wenn die Autorin und so, es gab ja vorher schon Gerüchte und so und man sollte sich schon irgendwie auf ein tragisches Ereignis einstellen und so weiter und so fort, aber irgendwie, habe ich es dann doch nicht erwartet, aber vielleicht auch nicht die Art und Weise, wie es dann passiert ist. Vielleicht hätte ich es auch eher in der letzten Folge erwartet oder so.
Oh, das also wäre
so,
ein böser Cliffhanger
ja,
geworden.
Ja, genau, so. Aber so ich war schon sehr erstaunt und schockiert davon, wie schnell das dann irgendwie ging, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mhm. Vor allem, weil die Serie dann, also in der letzten Staffel war das so ein Kennenlernen von, wir sind vernünftig, wir passen zusammen, wir heiraten. Und jetzt hatte die Serie es gerade so geschafft, mir auch so ein bisschen zu verkaufen, auch die passen doch irgendwie nett zusammen, die zwei. Die verstehen sich gut, die sind auf einer Wellenlänge, haben nur eben gerade kein Glück beim Kinderkriegen. Und dann passiert das relativ plötzlich, dass er von uns geht.
Ja.
und gleichzeitig natürlich auch noch seine Cousine Michaela eingeführt wird. Die kommt und die hat ja in Staffel 3 ganz am Ende schon einen großen Auftritt. Willst du kurz erklären, was da die das Besondere war, dass eine Michaela auftrat?
Ja, also in dem Roman, ach Gott, jetzt weiß ich den Titel gerade nicht, aber in dem kommenden Roman, in dem es um Francesca geht.
Ein hinreißend verruchter Gentleman oder When He Was Wicked.
Genau, dieser Roman. Genau, da wird im Endeffekt Francescas zweite große Liebesgeschichte eingeführt, nämlich nachdem John stirbt, nähert sie sich mit Johns Cousin Michael an. Und deswegen wurde Michael schon auch heiß erwartet im Bridgerton-Lore und dann trat auf einmal nicht Michael auf, sondern Michaela. Also die Figur wurde quasi gegenderswappt. Das bedeutet, ja, wir werden demnächst die erste große queere Liebesgeschichte dann in Bridgerton auch erleben zwischen Francesca und Michaela. Aber genau deswegen war Michaelas Auftritt halt eben am Ende von Staffel 3 schon ein großes Ding und dann eben auch, als sie in Staffel 4 am Ende von Teil 1 dann auch wieder fast den gleichen oder einen ähnlichen Auftritt hatte.
Das ist jetzt aber die gleiche wiederholt, okay.
Ja, genau. Ich war auch schon ein bisschen sauer darüber. Ich war so, jetzt möchte ich halt irgendwie auch sehen, wie die beiden sich dann wirklich auch miteinander verhalten, weil Francesca hat in den ersten Folgen dann ja auch viel über sie geredet und meinte so, sie versteht sich nicht so gut mit ihr.
Ja.
Genau. Und man wusste aber einfach nicht, wie ist es denn jetzt wirklich mit den beiden eigentlich. Und genau, deswegen habe ich das auf jeden Fall schon groß erwartet. Und habe mich dann auch gefreut, das dann tatsächlich endlich auch so ein bisschen zu sehen und fand deren Dynamik auch sehr spannend. Und da muss ich aber auch sagen, das hätte ich mir auch ein bisschen länger gewünscht. Also am Anfang hat man ja schon auch gemerkt, die geraten irgendwie so aneinander und sie verstehen sich irgendwie nicht so gut und reden auch viel aneinander vorbei und sind einfach sehr unterschiedliche Menschen. So. Und ich glaube, das dauert aber dann im Endeffekt auch nur eine Folge oder so, bis sie sich dann aber auch vertragen. Und sich so ein bisschen gegenseitig öffnen. Und ich glaube, da hätte ich mir auch so ein bisschen länger noch so dieses Bickering zwischen den beiden gewünscht.
Ja.
Also genau, das ging mir dann alles so ein bisschen hastig. Generell mit Johns Tod und halt eben auch die Dynamik zwischen den beiden. Also so, da hätte ich so eine Folge länger irgendwie
Ich dachte nämlich auch, weil mit der Buchvorlage ist es ja verständlich, okay, da haben wir jetzt diese eine Liebesgeschichte, die von Anfang bis Ende durcherzählt wird mit allen Höhen und Tiefen. Aber bei einer Serie hast du jetzt ja wirklich die Gelegenheit, alle Bücher sind schon erschienen, du kannst auch vorher schon Hinweise streuen und irgendwie Figuren erzählen. Deshalb, hätte ich mir auch tatsächlich gewünscht, dass wir da noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen mehr Feindschaft erst erleben, bevor eine Versöhnung stattfindet. Nichtsdestotrotz fand ich auch schöne Beobachtungen, die ich von irgendjemandem gesehen habe, die meinte, das Letzte, was John Sterling vor seinem Tod sieht, ist, dass Francesca und Michaela so auf dem Sofa zusammensitzen und sich freuen und unterhalten und er ist irgendwie glücklich, dass sie sich versöhnt haben und dann ist er weg.
Ja.
Aber er hat zumindest irgendwie noch das miterlebt, was er sich vielleicht erhofft hat, die beiden Menschen, die ihn vielleicht am wichtigsten sind in seinem Leben, zusammenzuführen.
Ja, auf jeden Fall. Also das war schon auch irgendwie schön, die drei dann auch so zusammen glücklich irgendwie zu sehen als Gespann.
Ja.
Aber
Tja, da müssen sie dann erstmal drüber wegkommen. Außerdem passiert es ja noch, dass dann so ein bisschen die Nachfolgefrage im Raum steht. Was ist jetzt mit Francesca? Sie behauptet dann, sie wäre schwanger. Und damit wäre ja sozusagen ein Erbe im Anmarsch, wenn man so will. Und dann stellt sich heraus, dass sie wahrscheinlich doch nicht schwanger ist. Da war ich tatsächlich so ein bisschen kurz irritiert, wo ich meinte, was ist jetzt genau passiert? Hast du das auf Anhieb verstanden, was da vor sich ging? Ich musste natürlich erst mal lesen, ob sie jetzt das Kind verloren hat oder ob sie nie eins hatte. Aber anscheinend ist es ja so, dass der Arzt sagt, nee, da war nie was, oder?
Ich habe es auch so verstanden, aber ich wusste auch irgendwie nicht so genau, ob sie es jetzt einfach nur sagt, damit das mit dem Erbe irgendwie geklärt ist oder weil sie sich vielleicht auch wünscht.
Oder vielleicht
einfach
wünscht sie sich, genau,
dass sie halt ja was von John halt eben mitnimmt jetzt nach seinem Tod auch noch.
Ja.
Aber ja.
Ich habe dann tatsächlich auch noch ein bisschen recherchiert, was die Showrunnerin gesagt hat, weil dann weiß man ja hoffentlich, was gemeint war. Und da wurde tatsächlich anscheinend das Buch geändert. Also im Buch hat sie eine Fehlgeburt. Und in der Serie haben sie entschieden, das ist zu hart für Bridgerton. Die haben jetzt schon den Mann verloren, jetzt können sie nicht noch ein Baby hinterher schicken. Deshalb ist es eher geändert worden zu, die Untersuchung beweist, okay, du warst doch nicht schwanger, hat es wahrscheinlich geglaubt, aber ist leider nicht passiert. Und so soll dann diese Storyline später vielleicht noch geehrt werden mit dem Erbe. Das wird dann sicherlich trotzdem noch eine Rolle spielen. Und ich fand es auch noch ganz spannend, dass Hannah Dott, die Darstellerin von der Francesca, gesagt hat, dass für sie ja besonders hart ist, dass sie jetzt irgendwie alle auf einmal verloren hat. Also von ihrer unmittelbaren Familie, nämlich nicht nur John und später am Ende dann auch noch Michaela, sondern auch ihr Kind, was sie vielleicht im Kopf vor sich hatte. Und dann hat sie tatsächlich so auch von einer Unfruchtbarkeits-Storyline gesprochen, wo ich dachte, es war mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, dass offenbar vielleicht die Figur auch gar keine Kinder kriegen kann.
Mhm.
Und das fand ich dann auch nochmal spannend, dass vielleicht, dass das verhandelt wird in Zukunft. Was passiert jetzt, wenn man nicht diesen Weg, den alle ihre Geschwister vor ihr genommen haben, von wir heiraten und kriegen ein Kind gehen kann, was sie ja wahrscheinlich auch nicht tun könnte, wenn sie jetzt eine queere Beziehung anstrebt. Aber war das was, wo du schon früher drüber nachgedacht hast, dass sie vielleicht schon so veranlagt ist, dass sie leider keine Babys zeugen bekommen kann?
Nee, hatte ich tatsächlich vorher nicht so auf dem Schirm. Aber ich finde, also es ist natürlich irgendwie ein eleganter Weg, in Anführungszeichen, ne, um das eben auch mit der queeren Love Story dann zu lösen, ne? Weil sonst wäre das ja wahrscheinlich einfach wieder ein großes Thema gewesen, so wenn ich dich heirate oder in eine Beziehung eingehe, dann können wir keine Kinder bekommen. Und sie hat sich ja offensichtlich immer Kinder gewünscht und so ist dieses Problem ja schon so ein bisschen aus der Welt geschafft, sage ich jetzt mal. Also das stellt ja schon die Weichen für die Zukunft. Deswegen. Ja, ist eine elegante Lösung, sage ich jetzt mal so, wenn natürlich auch traurig.
Und ich, ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich so ein Stück weit auch gefragt, ob jetzt diese Wendung von die Bridgerton-Familie akzeptiert Sophie als Dienstmagd, obwohl sie die zumindest der innere Kreis weiß, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht offiziell adelig ist, ob das auch schon eine Vorbereitung ist von die Bridgerton-Familie kann noch mehr akzeptieren in Zukunft, was vielleicht damals gesellschaftlich nicht akzeptabel war, wie queere Beziehungen.
Ja.
Hast du das auch so empfunden?
Auf jeden Fall. Ich dachte auch schon so, das fängt schon mal gut an. So eins nach dem anderen.
So lieben wir unsere Bridgerton-Familie.
Genau.
Gut, und dann ist es ja leider so, dass Michaela am Ende der Serie aber weggeht. Also wir haben diese Versöhnung und Francesca sagt noch irgendwie, ich bin froh, dass du da bist. Und ihre Hände berühren sich und am nächsten Tag ist sie weg.
Genau.
Was Francesca ist da passiert?
Genau, Francesca fragt sie ja sogar auch noch, ich würde mich freuen, wenn du in London bleibst.
Genau.
So, und da sagt Michaela ja eigentlich auch noch so, ja klar, kein Problem. ja, also ich habe das so interpretiert, man weiß es ja jetzt noch nicht so genau, wie es jetzt wirklich ist, aber dass Michaela womöglich da schon was gefühlt hat vielleicht für sie, weil dass Michaela queer ist, wird ja so zwischen den Zeilen auch vorher schon so ein bisschen angedeutet, weil sie ja...
Man denkt auch, ihr Cousin weiß von ihr.
Genau, genau.
Die sind ja sehr vertraut.
Genau, dass sie halt auch nicht verkuppelt werden möchte zum Beispiel und dass sie halt sich als on the shelf auch bezeichnet, so wie Eloise und
die,
so.
Die Jungfern unter sich.
Genau, da hat man schon so ein bisschen gedacht, ah, okay, also Michaela weiß im Gegensatz zu Francesca schon, was abgeht in ihr. Genau, und ich dachte halt so, ja, sie hat da vielleicht irgendwie ja schon was gefühlt und hat gemerkt, okay, das ist vielleicht gerade nicht gut und ich muss jetzt mal weg. Abstand nehmen.
Ja, ja. Habe ich genauso gesehen, dass von Francesca ist das eher nur eine Freundschaft, die sie jetzt hat, eine unerwartet schöne.
Genau.
Und Michaela hat da wahrscheinlich schon mehr Gefühle und wenn die nicht erwidert werden, weiß sie ja noch nicht, dann war jetzt der Rückzug wahrscheinlich bei dieser ganzen Überforderung von dem, was alles vorher passiert ist, für sie der einzige Weg.
Ja, es ist ja auch... die Witwe ihres Cousins. Also es ist ja auch nicht nur, es ist eine Frau, sondern es ist auch noch die gerade frisch trauernde Witwe. Ne?
Von ihrem engsten Vertrauten.
Genau, das ist ja ein großes Dilemma im Endeffekt. Ne? Ja. Deswegen, ja.
Ja, gut. Kommen wir vielleicht im Theorieteil, den wir am Ende dieser Folge haben, noch ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Ja. Aber verlassen wir die zwei erstmal an dieser Stelle. Ich würde gern noch kurz über Lady Danbury reden und vielleicht auch gleichzeitig über den Aufstieg von Alice Mondridge. Lady Danbury ist ja schon seit Staffel 1 dabei. Sie war erst die Tante, Patentante, ich weiß nicht genau, von Simon Bassett, also auch eine wichtige Verwandte. Dann ist Simon weg gewesen nach Staffel 1, dann musste sie eine neue Rolle ausfüllen. Ich hatte das Gefühl, Lady Danbury wird ein bisschen rumgereicht, damit sie irgendwie in der Serie bleiben kann. Und jetzt hat sie in Staffel 4 ihre Geschichte, dass sie, klar, die gute, enge Vertraute der Queen ist, die ihr auch viel so Tratsch ranträgt und als Ratgeberin zur Seite steht. Und gleichzeitig wünscht sie sich was anderes. Sie will ins Land ihrer Vorväter auch mal reisen und sie will nicht immer da eingespannt sein, sondern auch ihren eigenen Weg gehen können. Und deshalb breitet ja die vierte Staffel die ganze Zeit diese Storyline von, kann die Queen sie gehen lassen oder nicht, vor uns aus. Und am Ende ist es natürlich so, dass sie ersetzt werden kann durch die neue Alice Mondridge. Die Mondridge sind genauso ein rumgereichtes Paar.
Ja.
Da war der Mann ja auch am Anfang der beste Freund von Simon und dann war Simon weg und dann dachte man, was macht er denn jetzt? Hat er jetzt irgendwie einen Boxclub, Gentleman Club, irgendwas? Die, mit denen hatte ich bisher tatsächlich immer so ein bisschen meine Probleme, weil sie halt keinen richtigen festen Platz haben.
Ja.
Dann haben sie jetzt in Staffel 3 noch einen Sohn, der jetzt zufällig auch ein Erbe geworden ist, damit sie jetzt auch alle adlig sind. Und jetzt haben wir halt wirklich für die Frau zumindest eine Position gefunden. Alice wird zur neuen Gossip-Tante für die Königin und Lady Danbury darf auch mal Abschied nehmen. Es fühlt sich tatsächlich wie so ein richtiger Abschied an, als wenn Lady Danbury in der nächsten Staffel nicht dabei sein könnte. Aber es wurde auch Gegenteiliges behauptet, was ich gelesen habe, oder?
Ja, genau. Also die Showrunnerin hat schon gesagt, Lady Danbury wird in Staffel 5 auch noch eine wichtige Rolle spielen.
Mhm.
Also das heißt, ja, ein Abschied war das jetzt nicht wirklich. Wahrscheinlich kommt sie dann von ihren Reisen irgendwie zurück vielleicht.
Ja. Und vielleicht ist dann wird ihre Rolle auch ein bisschen reduzierter, dass sie jetzt nicht in jeder Folge auftreten muss, so wie die Bridgerton-Geschwister, die schon verheiratet sind.
Genau, vielleicht ist sie dann eben auch nicht mehr die ganze Zeit an der Seite der Queen. Vielleicht hat sie dann auch nochmal irgendwie eine andere Rolle, man weiß es ja nicht.
Ja.
Ne? Oder vielleicht sehen wir sie auch auf Reisen. Das wäre ja auch mal was ganz Neues, obwohl das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber ja, da dürfen wir gespannt sein,
ja.
Was da noch kommt. Aber ich bin auf jeden Fall auch froh, dass die Mondridges so ein bisschen mehr in das Gesamtensemble so eingebunden werden, weil ich auch immer das Gefühl habe, die sind so ein bisschen außen vor.
Ja.
Und die wirken immer so ein bisschen wie dazu geworfen und finde Alice Mondridge, auch wenn sie am Anfang nicht wollte, passt eigentlich schon ganz gut auch
passt
dahin.
Da gut in die Gesellschaft. Aber sie auch teilweise am Ende dachte ich, boah, das ist ja ganz schön intrigant, was sie da angezettelt hat zwischendurch auch. Also sie hat da Potenzial auch vielleicht in nicht ganz dieselbe Richtung zu gehen wie Lady Danbury, was ja auch spannend ist, dass man nicht einfach eine Ablöse hat, sondern auch eine, mal gucken, wie weit sie da ihre Macht zu nutzen weiß oder vielleicht zu weit geht. Und dann haben wir natürlich auch ihren Sohn, der irgendwie Tanzstunden zwischendurch nimmt, wo der auch präsent gehalten wird. Der ist noch da, wird älter. Ja, nur für den Mann müssen wir noch was finden.
Ja. Hat ja immerhin Benedikt schon so ein bisschen mit Rat und Tat zur
das
Seite
stimmt.
gestanden.
Das stimmt.
Aber ja.
Immer mal im Gentleman Club vorbeigeschaut.
Genau.
Außerdem haben wir in Staffel 4 die Liebesgeschichte zwischen Lady Violet Bridgerton oder Mama Bridgerton, wie ich immer sage, und Lord Marcus Anderson, dem Bruder von Lady Danbury. Fand ich ja total putzig, wie die gerade die erste Teil der vierten Staffel das so aufgezogen hat. Diese vorsichtige Annäherung von, sie ist jetzt schon lange Witwe und hat den Vater ihrer Kinder schon vor einiger Zeit verloren. Darf sie jetzt überhaupt irgendwie eine neue Liebe haben oder nicht? Fand ich sehr süß, die zwei zusammen. Umso erstaunlicher, dass die vierte Staffel dann damit endet, mit einem Nicht-Happy End, dass die zwei sich trennen. Denn Lady Violet die Anfrage hin, ob sie jetzt nicht heiraten wollen, so um das Ganze offiziell zu machen, ist dann noch nicht so weit. Und daraufhin sagt er, okay, wenn du dir nicht sicher bist, dann muss ich das hier beenden.
Mhm.
Um das mal ein bisschen zu paraphrasieren.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht, weil ja eigentlich die ganze Staffel so dahin gedeutet hat, dass sie sich jetzt endlich öffnen kann wieder und quasi in Marcus so ihre zweite große Liebe vielleicht findet. Also damit habe ich auch absolut nicht gerechnet. Aber im Endeffekt hat es ja dann doch irgendwie auch Sinn gemacht, ne, weil es wurde ja so ein bisschen auch eingeflochten in die größere Story von Benedict und Sophie und der Tod von John und so. Ich glaube, das hat Violet dann auch nochmal wachgerüttelt in vielen Bereichen. Und sie meinte ja dann, glaube ich, auch in Bezug auf Benedict, dass er sie von ihren Kindern am meisten an sie selbst erinnert, so, ne, wie sie in ihrer Jugend war und dass sie gerade irgendwie das wieder verstanden hat, dass sie diese Leichtigkeit wieder haben möchte. Und dann war ja ihr Ding so, ich möchte mich nicht direkt wieder binden, sondern ich habe gerade diese Leichtigkeit in mir wiedergefunden. Das fand ich dann irgendwie doch dann auch verständlich. Also
Ja, kann ich gut verstehen, wie du es erklärst. So.
Ja.
Hast du den Eindruck, wir sehen jetzt Lord Marcus Anderson nicht mehr wieder in Bridgerton? War das eher so, er hat sie aufgeweckt und kann jetzt gehen? Oder ist es vielleicht eine Liebesgeschichte, die später nochmal aufgegriffen werden kann? So nach dem Motto, sie haben sich getrennt, aber irgendwie laufen sich doch wieder über den Weg und da ist noch was oder so?
Ich glaube schon, dass er noch da ist.
Ja?
Also, ja doch, könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht
wenn er nicht mit seiner Schwester ins Ausland reist, mal gucken.
Ja, aber vielleicht kommt er dann zurück und dann kann ja nochmal was passieren.
Ja, okay. Wer außerdem zurückkehrt, sind Anthony und Kate, worauf ich mich ja sehr gefreut habe, denn die sind ja schon eins meiner Lieblingspaare aus Bridgerton. Mhm. Die zweite Staffel gehörte ihnen.
Ich glaube, von vielen.
Ja. Und wurde ja schön erklärt am Anfang der vierten Staffel, die waren in Indien, da hat er mal ein bisschen auch die Kultur seiner Frau kennengelernt, da wurde ihr Kind geboren. Edmund heißt das Kind, glaube ich. schön benannt nach dem Papa Bridgerton.
Genau.
Und der ist ja auch sehr putzig, den kriegen wir jetzt auch zu sehen in dem zweiten Teil der vierten Staffel. Und mir war auch so ein bisschen unklar, wie groß die Rolle von den Zweien wird. Und war dann doch zumindest bei Anthony überrascht, dass er auch relativ viele Szenen verhältnismäßig so hatte, wie er nochmal auftreten durfte. Denn im Vorfeld hatte Jonathan Bailey ja eigentlich nur verraten, dass er mal zu einer Hochzeit zurückkehrt. Und dann dachte ich, okay, dann drehen sie offenbar das Happy End und dann sind sie als Familie anwesend und das war's dann. Mhm. Aber er ist ja auch vorher schon aktiv, indem er halt so ein bisschen das Für und Wider abwägt für die Familie, was es bedeuten würde, eine Unterschichtdame zu heiraten. Hast du dich gefreut über das Wiedersehen?
Ja, auf jeden Fall. Also genau, ich hatte es auch schon erwartet irgendwie, dass es vielleicht in Teil 1 passiert und dann war man ja so, okay, dann ist es erst in Teil 2 und wie groß wird jetzt die Rolle, aber im Endeffekt fand ich es dann auch schön, wie es eingebunden wurde, vor allem, wie du auch sagst, mit Anthony, dass er da Benedict mit Rat und Tat zur Seite stand und die Stimme der Vernunft hat walten lassen. Und es gab dann auch so eine ganz schöne Szene, glaube ich, wo Colin dann auch noch dabei war, wo die so im Gentleman's Club saßen, so wie früher quasi immer. Da dachte ich mir so, ach ja, das ist ja doch irgendwie auch ganz cute. Und Kate hatte auch einen Moment, wo sie so mit den Bridgerton-Ladies da beim Tee irgendwie saß und so ein bisschen getratscht hat und so. Das fand ich schon auch schön, ja.
Das hat auch mein Herz erwärmt, dass genau. Da einfach diese Familie dann wieder zusammenkam. Gerade die Familienmomente finde ich immer besonders schön in Bridgerton, wenn man denkt, ach, die verstehen sich alle so gut, ist das schön.
Ja, genau, man hatte eben auch das Gefühl, die sind jetzt nicht einfach nur da, um da zu sein, sondern sie haben auch so ein bisschen was beigetragen.
Erfahrung, die sie beisteuern können aus ihren eigenen Liebesgeschichten auch teilweise, genau.
Genau.
Dass Daphne und Simon, das Paar aus der ersten Staffel, erstmal vorerst nicht zurückkehrt, ist ja uns inzwischen klar. Es hat mir am Anfang sehr gefehlt, gerade so in der zweiten und dritten Staffel, wo ich dachte, man spürt diese Leerstelle so, da fehlen sie jetzt bei der Hochzeit oder bei irgendwelchen wichtigen Anlässen, warum sind sie nicht da?
Ja, total.
Nichtsdestotrotz hat gerade Shonda Rhimes, die auch die Bridgerton-Serie maßgeblich mitbestimmt, Grey's Anatomy-Schöpferin, letztens auch mal wieder betont, nein, sie werden nicht neu besetzt werden, die zwei, weil dafür haben die anderen zu gute Arbeit geleistet. Und vielleicht können sie sich ja irgendwann doch mal zur Rückkehr bewegen, aber dann würde es halt nicht sowas sein wie eine Beerdigung. Hm. Wo ich dachte, wenn jetzt, okay, die kannten vielleicht ihren Schwager nicht so gut, jetzt den John Sterling, dass sie jetzt dafür zurückgekommen wären, aber ich halte mich also an der Hoffnung fest, dass, weiß ich nicht, im großen Bridgerton-Finale in Staffel 8 oder so vielleicht dann doch nochmal irgendwie ein Gastauftritt passieren könnte. Aber da müssten natürlich auch die jeweiligen Beteiligten bereit dafür sein. Und das ist natürlich die große Schwierigkeit an der Sache.
Ich glaube auch, der Regie Jean Page hat da einfach keinen Bock mehr drauf.
Ja.
Ich glaube, Phoebe Dynevor, die würde theoretisch nochmal zurückkehren.
Die hat auch
aber
vor dieser Staffel sowas gesagt, wie man hat mich gar nicht angerufen,
ja,
sondern
genau.
Sie wäre bestimmt gern gekommen.
Genau, weil ich glaube, es ist halt super komisch, wenn man sie dann halt alleine zurückbringen würde ohne ihren Mann. Ich glaube, also es war ja in Staffel 2 schon auch so ein bisschen komisch.
Ja.
Und ich glaube, lange kann man das einfach nicht machen.
Durchziehen so, der hat gerade irgendwas zu tun, der kann nicht mitkommen.
Ja, genau,
so
deswegen, ich glaube, also ja, ihn müsste man wahrscheinlich irgendwie
den
noch mit
überzeugen.
Einer sechsstelligen Gage locken,
ja.
Oder so.
Ich habe halt einfach so ein Stück weit die Hoffnung, dass die Zeit, die vergeht zwischen Staffel 1 und Staffel 8, oder wenn wir jetzt mal spekulieren, dann vielleicht doch irgendwie die Wunden heilt, so versöhnlich, dass er sagt, okay, für einen Auftritt schaue ich nochmal vorbei.
Oder seine Hollywood-Karriere ist gescheitert,
ja,
bis dahin und dann braucht er noch das Geld.
Man möchte es ihm ja nicht wünschen, aber irgendwie schon.
Ja.
Ja, also ja, was hat er denn bisher groß gemacht? Also in Dungeons and Dragons hat er schon eine coole Rolle gehabt, dann war er im letzten Soderbergh drin. Aber so, dass er jetzt sagt, er ist jetzt aufgestiegen wie so ein Jonathan Bailey zum Hollywood-Star,
das
ist noch nicht passiert.
Nee. Ich meine, er hat jetzt auch bald zwei neue Netflix-Serien, glaube ich.
Okay.
Also da wird er vielleicht dann nochmal etwas größer.
Vielleicht muss er irgendwann einen Vertrag unterschreiben. Okay, du darfst noch eine Netflix-Serie machen, aber du musst dann bei Bridgerton vorbeikommen.
Ja, das finde ich gut.
Ja, gut. Nichtsdestotrotz bekommen wir natürlich unsere Liebe vereinigt mit möglichst vielen Familienmitgliedern. Und die Hochzeit wird aber in den Abspann verschoben.
Mhm.
Es gibt natürlich ein schönes Schlussbild von, die treffen sich da und gestehen sich oder sagen sich nochmal, wie sehr sie sich gern haben. Und dann kam der Abspann und da dachte ich, Jonathan Bailey hat doch irgendwas von der Hochzeit erzählt. Und nur deswegen tatsächlich, also bin ich auch noch dran geblieben in der Hoffnung, dass da noch eine Abspannszene passiert, wie wir es ja vorher noch nie in Bridgerton hatten. Hat das für dich funktioniert, dass du gesagt hast, es ist okay, dass da einfach eine kurze Lücke zwischen war?
Ich finde, es ist eigentlich schon ganz nett gemacht. Also ich glaube, wenn man es weiß, dann ist es ja auch okay. So, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich das schon vor dem Start als Screener die Folgen ja geguckt und ich wusste das halt erstmal nicht und habe dann ausgeschaltet. Und dann habe ich halt diese Hochzeitsszene nicht gesehen und habe es dann aber in dem Screener-Letter, den die Agentur uns immer netterweise dazu schickt, habe ich es noch gesehen und war dann so, oh, die Hochzeit habe ich verpasst. Also eventuell ist das ein paar Leuten so gegangen, ich weiß es nicht. Ich hatte mich halt sehr gewundert und dachte so, es muss doch mit einer Hochzeit enden. Wir hatten diesen Heiratsantrag, ja okay, aber so, also wenn man es weiß und wenn man die Abspannszene dann auch noch guckt, wie es gedacht ist, dann fand ich es eigentlich ganz schön gelöst, dass man das nochmal so als Nachklapp hat quasi.
Da hatte ich Glück, dass ich auf meinen Abspanngucker bin, die zumindest noch ein bisschen laufen lässt. Oder auch, inzwischen bin ich auch schon so bei Screenern, dass ich immer am Ende zum Ende ein bisschen vorspule, wenn ich jetzt keine Zeit habe, alle Namen mir anzugucken, um zu gucken, ob irgendwas passiert.
Ja, ich habe halt alle vier Folgen durchgebinged und dann war ich so, ich muss jetzt ins Bett.
Ja, das ist verständlich.
Ja.
Ja, dann ist natürlich noch eine letzte Wendung, die am Ende auf uns wartet. Wir haben noch gar nicht über Penelope gesprochen und Colin Bridgerton. Denen gehörte ja die dritte Staffel. Und ich finde es ganz schön, wie die Serie es noch schafft, sie einzubinden, dass jetzt Penelope im Prinzip mit den Nachwehen dessen umgehen muss, dass sie öffentlich als Lady Whistledown geoutet wurde, dass sie die Klatschbase schlechthin ist. Und das legt ihr ja Steine in den Weg, ihre Aufgabe eigentlich überhaupt noch nachzukommen. Denn wer spricht jetzt in ihrer Gegenwart noch irgendwelchen heißen Klatsch aus, den sie dann niederschreiben kann?
Genau, und halt eben wird ihr Gesicht ja auch immer mit dem Klatsch verknüpft, den sie dann veröffentlicht. Das ist ja dann am Anfang von Teil 2 auch ein großes Ding, dass sie da so eine Affäre öffentlich macht und dann so merkt, okay, das war vielleicht auch nicht so richtig gut.
Im Prinzip wussten es alle irgendwie, aber indem sie ihren offiziellen Stempel draufsetzt, hat sie diese Dame auch verdammt dazu, dass sie jetzt als die Liebhaberin von irgendeinem Lord öffentlich gemacht wurde.
Ja. Deswegen, das fand ich eigentlich auch ganz spannend, dass das nochmal so aus einer anderen Sicht verhandelt wird, das ganze Thema.
Ja. Genau. Und insofern versucht sie, also die Queen sagt einfach, nö, du musst weitermachen, da kann man natürlich nicht viel unternehmen. Aber gleichzeitig merkt man schon, wie sie sich nicht wohl damit fühlt. Und letztendlich haben wir dann ihren Befreiungsschlag am Ende, dass sie sagen kann, okay, ich gehe jetzt, so geht das nicht weiter. Ich schreibe bestimmt noch ein Buch oder ich schreibe noch gerne, aber das in dieser Form geht das nicht. Es ist also irgendwie ein Abschied auf Raten. Denn ich hatte dann auch gelesen, in der Buchvorlage ist es dann einfach Schluss. Das ist ja quasi das vierte Buch, wo dann einfach Lady Whistledown kein Teil mehr ist. Und wir haben sogar dann auch eine Folge, wo gar keine Erzählerstimme drüber liegt. Ja. Das ist spannend. Was war das für eine Erfahrung für dich?
Das war wirklich sehr, sehr komisch. Mhm. Ich finde, es hat aber sehr gut zu der Folge gepasst, weil es ja auch eine sehr besondere Folge war mit der Trauerfeier eben und Johns Tod und so. Und ich glaube, da haben sie wirklich die perfekte Folge ausgewählt, um das irgendwie einzuführen, weil sonst hätte es wirklich auch vielleicht nicht funktioniert.
Ja. Da konnte man einmal austesten, wie ist das so ohne Lady Whistledown? Mhm. Und dann tatsächlich in der allerletzten Folge bekommen wir wieder eins dieser Zeitungspamphlete, was auch immer das für ein Format ist, wo Lady Whistledown sich mit neuem Tratsch meldet und wir aber sofort gleich bei Penelope und bei Colin sind, die feststellen, stopp mal, das bist aber nicht du gewesen, die das geschrieben hat. Unabhängig von der Theorie, den Theorien, wer es sein könnte, die wir nachher noch ein bisschen diskutieren werden, ist das was, einerseits was du erwartet hast und andererseits was du gut heißt, dass Bridgerton jetzt hier in der Tradition sich weiter bewegt und diesmal tatsächlich auch jemanden wirklich anonym hat, den wir nicht kennen?
Nein.
Okay.
Also ich fand es nicht gut. Mhm. Ich war sehr davon überrascht, weil ich das auch nicht habe kommen sehen und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen billig, muss ich sagen.
Okay.
Ich dachte so, okay, also die Serie wieder, also klaut jetzt von sich selbst, um irgendwie ein neues Geheimnis zu erschaffen, weil sie sich vielleicht nicht zutrauen, dass die Serie auch ohne funktioniert.
Ja.
Und das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil für mich Staffel 4 eigentlich gezeigt hat, dass die Serie Lady Whistledown nicht braucht, weil sie ist ja eigentlich immer mehr in den Hintergrund gerückt.
Ja.
Und durch diese ganze Upstairs-Downstairs-Dynamik, durch neue Figuren und so weiter und auch neue Themen, die eröffnet wurden, hatte ich auch so das Gefühl, so okay, ich brauche dieses Geheimnis nicht mehr. Und dass jetzt wieder ein neues Geheimnis aufgemacht wird, ja, fand ich irgendwie schade.
Ja.
Weil ich mir so dachte, so ja, also ihr braucht das eigentlich nicht mehr.
Ja, finde ich spannend. Ich tatsächlich im ersten Moment dachte, irgendwie ist es witzig, dass sie das machen. Also ich kann damit eher, glaube ich, umgehen, dass ich sage, okay, dann gehen wir halt voraus. Und ich sehe halt auch, dass die Netflix-Serie, die hat ja immer mit diesem Dearest Gentle Reader gespielt, mit diesem Ansprache an den Zuschauer und diesen dramatischen Klatsch, wo man häufig nicht wusste, wo der herkommt, dass ich glaube, die Serie oder vielleicht auch Netflix gesagt hat, stopp mal, wir können das nicht, abstoßen, wenn das so unser Aushängeschild ist.
Ja, verstehe ich auch.
Irgendwie eine Werbemaßnahme. Klar, ist natürlich blöd, wenn man sowas an so einer Marke festknüpfen muss. Aber ich bin dann doch irgendwie optimistisch. Mal gucken, was sie daraus noch stricken können,
ja,
wie sie
genau
damit umgehen. Einfach auch, weil wir ja auch in Staffel 1 schon gelernt hatten, dass Penelope diese Lady Whistledown ist. Also wir waren ja im Prinzip Mitverschwörer sehr lange Zeit. Und jetzt haben wir den umgedrehten Fall von, wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Und ich glaube tatsächlich, die Serie wird das jetzt nicht einfach so schnell aufklären, sondern eher nach dem Gossip Girl-Prinzip vorgehen von, wir überlegen die ganze Zeit, wer es sein könnte.
Ja. Ja, obwohl ja in der ersten Staffel wir auch erst am Ende, glaube ich, erfahren haben, dass es Penelope
war.
Also deswegen hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, es könnte jetzt irgendwie wieder auf das Gleiche hinauslaufen. Aber weiß man natürlich nicht. Es kommt jetzt ganz drauf an, was sie daraus machen. Ja. Also vielleicht lässt mich das auch noch überzeugen dann im Endeffekt.
Ja. Mal gucken, also im Prinzip sehr spannend, wir hatten Staffel 1, wir wissen es nicht und finden es am Ende raus. Staffel 2, wir wissen, wer es ist und sehen dadurch diese ganzen Reibereien, die mit einer Freundschaft wie mit Eloise passieren. Staffel 3 von jetzt kommt es auch öffentlich raus, wie geht ein Liebespaar damit um? Und Staffel 4 von was ist, wenn Lady Bridgerton öffentlich ist? Mhm. Also sie versuchen zumindest schon einen Dreh reinzubringen, wo sie sagen, wir versuchen die Thematik, die ihr alle kennt, immer noch im neuen Licht zu zeigen.
Ja.
Ja, mal gucken.
Genau.
Gut, dann lass uns doch mal ein Fazit zu Staffel 4 und auch vor allem natürlich mit Staffel 4 Teil 2 dazu noch ziehen. Wie hat uns das im Großen und Ganzen gefallen, die vierte Staffel bei Netflix? Erzähl doch mal.
Also mir hat die Staffel grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, durch diese ganze Upstairs-Downstairs-Dynamik ist halt wirklich nochmal frischer Wind in die Serie reingekommen, weil ich so nach 3 Staffeln schon so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, es ist immer so diese Liebesgeschichte und es ist immer so ein bisschen auch das Gleiche. Und irgendwie hat mir so ein bisschen was Neues einfach gefehlt, auch durch diesen Wegfall von dem Lady Whistledown-Geheimnis hatte ich schon einfach das Gefühl, ich brauche jetzt irgendwie wirklich nochmal eine tiefere Dynamik oder eine tiefere Ebene. Und da fand ich diesen Fokus auf die DienerInnen mit Sophie natürlich im Mittelpunkt, fand ich total gut. Sophie hat mich auch als Hauptfigur total mitgezogen. Ich fand sie auch super, also sehr viel spannender als Benedikt. Benedikt war halt irgendwie so da.
Ich finde es ja generell spannend, die Serie heißt ja Bridgerton, aber letztendlich ist es doch eher meistens Fokus auf die Frauenfiguren, auch wenn die noch keine Bridgerton sind. Es war ja bei Penelope eigentlich genauso, dass die dritte Staffel eher Penelope als Colin gehörte.
Ja.
Das zieht sich jetzt auch weiter durch, also dass wir ab Staffel oder ab Folge 1 dem Ende dann eher an Sophie gebunden sind.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach die Sicht, aus der die Serie erzählt
die Frauenperspektive,
ist. Und das finde ich auch gut, dass es so ist, weil ich brauche Benedikts Perspektive auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so wie das erzählt ist, das fand ich schon sehr, sehr gut. Und das hat ja auch einfach super viele Themen aufgemacht. Ne? Machtverhältnisse, Klassenunterschiede, sowohl irgendwie, wie verhalten sich die Ladies und Lords generell ihren DienerInnen gegenüber, was man ja vorher auch noch nicht so viel einfach gesehen hat. Ne? Zum Beispiel eine Portia Featherington, die ihre Mrs. Valley halt schon irgendwie unfair behandelt.
Auch eine tolle Nebenfigur, wo man mit so wenigen Szenen dann merkt, okay, wie so die Figuren ticken, die im Untergeschoss leben.
Ja, genau. Oder dann die Bridgerton-Familie, die irgendwie sehr nett mit ihren Angestellten umgehen. Oder eine Araminta, die eine unfassbar furchtbare Chefin ist, sage ich jetzt mal, und ihre Angestellten mit Füßen tritt irgendwie.
Ja.
Und dann hat man das aber auch noch innerhalb dieser Liebesgeschichte, wo dann die Frage aufgemacht wird, okay, wie gehen wir damit um, wenn wir halt nicht beide adelig sind und aus unterschiedlichen Klassen kommen. Also das fand ich sehr, sehr schön und hat mich auf jeden Fall sehr abgeholt.
Ja. Gehe ich auch mit, dass ich angenehm überrascht war. Ich war sehr skeptisch gegenüber dem Benedict Bridgerton als Hauptfigur, ob der mich irgendwie einfangen könnte, nachdem ich den immer so als langweiligstes Familienmitglied empfunden habe. Aber fand diese ganze Aschenputtel-Story auch sehr schön. Ich glaube tatsächlich, der erste Teil von Staffel 4 hat mich noch ein bisschen mehr abgeholt als der zweite. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich den zweiten nicht in einem Rutsch geguckt habe. Nichtsdestotrotz einfach schön, wie diese Figurenführung ist von wir wissen, welche Liebesgeschichte im Zentrum steht, aber wir können uns trotzdem auch für das Drumherum interessieren. Also die Mutter-Liebesgeschichte, die ganzen Dienstboten. Da gab es ja noch diese, was, Housemaid Wars? Nee, wie hießen die? Diese quasi Rebellion.
Maid Wars oder so.
Ja. Maid Wars wurden betitelt in den Pamphleten.
Ja.
Das fand ich einfach nett, dass da noch viel mehr uns von der Welt von Bridgerton dadurch euch nahegebracht wurde. Das hat in der Ensembleführung für mich sehr gut funktioniert.
Hm. Ja, ich fand auch, Teil 1 war irgendwie so schön aufgebaut, auch mit den einzelnen Folgen, die irgendwie so für sich gestanden haben. Man war irgendwie so an 4 verschiedenen Orten, so von Folge zu Folge zu Folge. Und Teil 2 war jetzt schon wieder mehr durcheinander, sage ich jetzt mal, oder mehr an einem Ort, wo so ein bisschen so dieser frische Wind schon wieder so ein bisschen rausgekommen ist. Man hat auch wieder weniger Fokus auf die Bediensteten gelegt, weil dann auch Francesca und das mit John auch sehr stark im Fokus stand. Ich muss aber sagen, ich fand Teil 2 auch super spannend einfach, weil da irgendwie so viel passiert ist, dass ich wirklich so war, oh mein Gott, ich muss es jetzt auch wirklich in einem Rutsch durchgucken, was ich mir am Anfang auch einfach nicht vorgenommen hatte, weil ich so war, ich muss jetzt wissen, was da als nächstes passiert. Irgendwie, das fand ich eigentlich schon ganz gut erzählt oder sehr clever erzählt einfach.
Auch viel mehr Gefühle so rein im Sinne von, man ist jetzt nicht nur romantisch interessiert, wie es mit dem Liebespaar weitergeht, sondern man hat halt auch Höhen und Tiefen beim Schauerlebnis.
Ja, genau. Hm. Dann eben auch der Fokus dann teilweise wirklich auf andere Figuren zwischendurch mal mehr zu legen, fand ich auch sehr, sehr klug gemacht. Und dann am Ende doch alles irgendwie zusammenzuführen und die einzelnen Geschichten, wie sie sich gegenseitig halt eben auch beeinflusst haben und dann zum Endergebnis geführt haben, das fand ich schon sehr schön gemacht. Und genau, da haben wir, glaube ich, gerade noch gar nicht drüber geredet. Ich muss auch einmal die Trauerfeier erwähnen.
Ja.
Die fand ich super schön. Das ist, glaube ich, wirklich einer meiner liebsten Bridgerton-Momente jetzt aller Zeiten gewesen. Also die hat alle Emotionen irgendwie in mir hervorgelockt. Ich fand das super schön, einfach wie Francesca da auch aus sich herausgekommen ist und dann da auch getanzt hat und so. Also diese schottische Lebensfeier von John und so, wo
die Michaela sich gewünscht hatte.
Genau.
Nicht die Tradition, sondern,
genau, wo alle Bridgerton-Familienmitglieder halt irgendwie auch so zusammen waren und irgendwie alle gemerkt haben, was wirklich wichtig im Leben ist. Da war ich so, ach, das ist doch ein super schöner Bridgerton-Moment.
Also
deswegen mag ich die Serie doch so gern.
Wenn du in Zukunft gefragt wirst, was war die beste Bridgerton-Szene? Die Beerdigung.
Genau.
Das ist doch mal eine spannende
komisch,
Antwort.
Ja, aber es ist so.
Ja, schön.
Ja.
Ja, und das stellt natürlich dann auch die Weichen für die 5. Staffel, die als nächstes auf uns zukommt. Wahrscheinlich schon, vielleicht nächstes Jahr, wenn wir Glück haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Denn es wird ja schon losgedreht jetzt nächsten Monat.
Im März.
Also wir sind ja schon im März.
Genau.
Ja, wunderbar. Da können wir also können wir Hoffnung haben, dass die Wartezeit diesmal nicht ganz so lang ist. Und da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen uns ins Theorien-Spektakel stürzen hier, was uns da erwarten könnte in den folgenden Staffeln oder auch in Staffel 5 halt insbesondere. Lass uns doch mal mit Lady Whistledown anfangen. Wir hatten es ja gerade schon aufgerollt, wir haben eine neue Lady Whistledown. Sie wird trotzdem noch von Julie Andrews im Original gesprochen. Da musste ich tatsächlich erstmal hinhören und dachte, ist sie das?
Mhm.
Und tatsächlich wurde dann aber auch öffentlich relativ schnell verkündet, ja, das ist sie, das ist nur eine snarkier Version, also eine scharfzüngigere Version von ihr, weil natürlich eine andere Autorin oder Autor dahinter steht und deswegen natürlich auch irgendwie im Sprachbild abgebildet werden muss, dass da jetzt jemand anders ist. Shonda Rhimes hat gesagt, niemand im Cast weiß, wer es ist. Es ist ein echtes Mysterium.
Spannend,
also nicht mal die sozusagen die Figuren, die es sein könnten, sind anscheinend informiert.
Okay.
Und Buchfans wissen es natürlich auch nicht, weil eigentlich in Büchern ja das Lady Whistledown-Geheimnis jetzt zu den Akten gelegt wurde.
Mhm.
Also wirklich das Gossip Girl-Prinzip.
Ja, das ist auch spannend.
Und der Grund für den Abtritt ist natürlich auch so ein bisschen, dass Penn jetzt kein Mauerblümchen mehr ist, sagt sie auch selbst. Sie ist jetzt Teil der Gesellschaft, muss also eine neue Figur sein. Eine kleinere Figur, eine einfach andere Figur. Hast du ein paar Theorien gelesen oder selbst dir Gedanken gemacht, wer es sein könnte?
Also mein erster Gedanke war tatsächlich Queen Charlotte.
Sie selbst?
Sie selbst, weil die Folge beginnt mit einem Voice-Over von Queen Charlotte, wie sie ihre Einladung da zu diesem Ball vorliest. Und das war ja dann so ein bisschen dieser Lady Whistledown-Ersatz, ne, wo normalerweise die Stimme von Lady Whistledown gekommen wäre, haben wir jetzt Queen Charlotte gehört, wie sie diese Einladung verliest. Und am Ende der Folge kommt dann die Lady Whistledown-Stimme. Und dann dachte ich so, okay, wenn Lady Whistledown jetzt nicht mehr da ist, vielleicht dachte Queen Charlotte sich auch so, jetzt mache ich das einfach selber und bin das Gossip Girl. Obwohl ich auch sagen muss, im Endeffekt war ja auch Lady Whistledown immer diejenige, die ihr den Gossip gebracht hat. Deswegen macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn, aber das war mein erster Gedanke. Okay. So, ich sag mal so.
Es war auf jeden Fall ein Gedanke, den ich auch hatte, aber nicht so mein erster, wo ich sagte, das ist die wahrscheinlichste Variante. Ja. Spannend, spannend. Ich hatte zum Beispiel noch an Alice Mondridge gedacht, aber ich glaube, sie ist ein bisschen zu offensichtlich, weil sie wurde jetzt ja als die Gesellschaftsdame, als die Zofe eingeführt, die der Queen ihren neuen Gossip bringt.
Ja.
Deshalb dachte ich auch vielleicht dann, damit ihr Ehemann Will was zu tun bekommt, ist es ja auch Alice Mondridges Ehemann, der jetzt dahingehend betätigt, dass er nichts mehr zu tun hat und jetzt einfach mal sich als Klatschbase probiert. Was hältst du davon?
Das wäre sehr out of the box, würde ich sagen. Alice Mondridge sehe ich noch eher, ihn sehe ich jetzt nicht so richtig, glaube ich.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen in meinem Wunschdenken verankert, dass ich jetzt einfach jemanden völlig überraschen will.
Ja, und das wäre auf jeden Fall sehr überraschend.
Mein einziger Hinweis darauf ist eigentlich auch nur, dass er ja wusste, dass Benedikt in Sophie verliebt ist oder in eine Zofe verliebt ist und das nicht seiner Ehefrau gesagt hat, die ja trotz Klatsch da unterwegs war und gesucht hat, wer.
Ja, ich meine, als Besitzer eines Gentleman-Clubs kriegt er ja wahrscheinlich wirklich viel mit.
Mal der Klatsch von der anderen Seite?
Genau, was man eigentlich nicht so weiß und mitkriegen sollte. So.
Ja.
Aber das wäre natürlich irgendwie auch Berufsverrat, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Machen würde. Ja.
Ich hatte ansonsten noch überlegt, weil ja Lady Danbury einerseits weg ist, aber andererseits wiederkommen soll in Staffel 5, dass sie jetzt auch die Neue sein könnte. Die scharfe Zunge würde auf jeden Fall zu ihr passen, dass sie jetzt einfach eine neue Position als Schreibende einnimmt, um halt der Queen ihren Gossip zu bringen, ohne dass die Queen weiß, dass sie es ist.
Ja, ich glaube, das würde sie aber wieder zu einem größeren Teil einfach oder zu einem zu größeren Teil der Queen auch wieder machen. Weil sie wollte sich ja so ein bisschen davon freistrampeln. Und wenn sie jetzt wieder diese Gossip-Bringerin ist, dann ist sie einfach wieder sehr stark eingebunden. Deswegen glaube ich tatsächlich nicht. Aber ja, wer weiß.
Nicht, ist unmöglich.
Ich habe dann auch noch gedacht, vielleicht eine von den Lee-Töchtern. Also von Araminta, eine von denen.
Rosamund oder Posey?
Rosamund oder Posey. Vor allem Posey ist ja auch so eine scharfzüngige.
Aber Posey ist doch die gutherzige.
Ach so, ja, nee, die andere, genau. Rosamund.
Ja, ja.
Meine ich. Genau, dachte ich irgendwie. Ja. Ich weiß halt nicht, ob die generell noch auftauchen werden. Vielleicht sind die auch einfach weg in der nächsten Staffel. Aber wenn sie noch da wären, dann hätten sie dadurch halt irgendwie was zu tun, wenn jetzt eine von denen, weil denen würde ich das auch zutrauen, dass die so ein bisschen wie Cressida damals, dass sie sich so denken, so, ach ja, mache ich das jetzt einfach mal, um irgendwie mir einen Stand in der Gesellschaft zu erarbeiten oder so? Oder
komischerweise, bei Ihnen fühlt sich für mich eher so an, als wären Sie so ein Staffelbösewicht im weitesten Sinne gewesen, der auserzählt ist. Also, dass jetzt zumindest Araminta, die Mutter, und Rosamund wieder rausgehen. Ich will eigentlich Posey behalten, weil ich sie als Figur so toll finde.
Ja.
So liebenswert.
Ja, ich fand
als
sie auch
Freundin.
Super.
Was ist mit Cressida, die du gerade erwähnt hast? Die hat ja schon mal sich als Lady Whistledown ausgegeben und dann kam raus, natürlich, sie ist es nicht. Wäre es jetzt nicht ein super Twist zu sagen, Cressida?
Ich glaube, sie ist darüber hinweg.
Okay.
Also sie hat ja jetzt irgendwie ein neues Leben angefangen und schien ja auch sehr glücklich. Und ich glaube, das hat sie nicht mehr nötig, sich da irgendwie als neue Lady Whistledown auszugeben.
Ja. Ich habe ansonsten noch sowas gesehen wie die neue Haushälterin Ray der Featheringtons, die ja jetzt, wo ja jetzt Varley zurückgekehrt ist, die ja nichts mehr zu tun hat, dass das so eher so eine Hintergrundfigur ist. Könnte ja jeder der Dienstbote, jedes Küchenmädchen sein, was jetzt hier schreibt.
Ja, Mrs. Varley hatte ja auch immer guten Gossip, ne? Das war doch auch so ein bisschen die Geschichte, dass Portia sich dann auch so darüber traurig war, als Varley weg war, dass sie jetzt nicht mehr den Gossip bekommt.
Ja.
Also das ist tatsächlich auch ein guter
Gedanke. Weil dann könnte man irgendwie auch die Dienstboten noch ein Stück weit in der Erzählung halten, auf eine andere Weise, dass man sagt, es kommt von unten, dieser Gossip, und die können jetzt den Adligen mal richtig eins auswischen, also aus einer neuen Ecke. Und deshalb ist auch der Tonfall ein bisschen anders. Finde ich spannend. Und dann könnte es auch irgendwie jeder sein, weil halt die ja doch eher noch am Rand existieren bisher.
Mhm. Ja, das finde ich einen spannenden Gedanke.
Mein Wunsch ist, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass es Colin Bridgerton ist, der an den Füßen seiner Liebsten gelernt hat, was es heißt, Lady Whistledown zu sein, und der jetzt ganz überrascht tut, als da ein Pamphlet auftaucht, eine Zeitschrift. Es ist auch ein bisschen darin begründet, dass ich halt denke, ich möchte eigentlich das Paar noch weiter in der Serie haben, aber Colin hatte jetzt ja auch schon sehr wenig zu tun in Staffel 4. Und wenn er jetzt sozusagen nach dem Motto, du hast mich jahrelang darüber belogen, jetzt auch mal so ein bisschen seinen Spaß damit hat, selbst das zu sein, fände ich irgendwie spannend. Auch mal einfach, vielleicht auch einfach mal, um einen Mann da in der Position zu haben.
Ja, das wäre generell auf jeden Fall spannend. Ja. Aber ja.
Ich weiß nicht, ob ich es für wahrscheinlich halte, aber es war einfach so ein Gedanke.
Ja, ja. Nee, verstehe ich. Nee, ein Gedanken, den ich noch hatte, war Hyacinth. Weil sie ja auch gerade versucht, so ein bisschen ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
Ja, die jüngste Bridgerton.
Genau, und dann wird sie ja auch in irgendeiner zukünftigen Staffel auch die Hauptfigur sein und so. Deswegen dachte ich so, das habe ich auch online jetzt schon öfter gelesen, dass Leute das gesagt haben, dass sie das ja vielleicht sein könnte. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, sie weiß wahrscheinlich noch nicht genug. Und sie war auch noch nicht genug auf irgendwelchen Bällen dabei, um wirklich Gossip zu liefern. Aber
auf jeden Fall ein spannender Gedanke. Ja. So. Weil wahrscheinlich hätte man dann halt wieder so die gleiche Storyline von jemand, der aufgedeckt wird im Bridgerton-Clan.
Ne? Ja. Ja, deswegen eigentlich fände ich es schon schöner, wenn es mal wirklich jemand anders ist. Also entweder von den Bediensteten oder vielleicht wirklich ein Mann.
Ja. Ja. Wir werden es herausfinden, aber ihr seht, wir wissen auch noch nicht mehr als ihr.
Ja.
Glaubst du denn generell, dass die Dienstboten noch eine Rolle spielen werden in den folgenden Staffeln oder ist es eher so ein Ausreißer jetzt gewesen für Staffel 4?
Ich würde schon sagen, dass das weitergeht. Also ich glaube, da wurde jetzt schon eine neue Ebene eröffnet und also ich hoffe es auf jeden Fall, weil ich finde halt, das trägt der Serie wirklich zu. Und
mit Sophie im Cast wird sie hoffentlich ja auch ein Auge auf ihre früheren Weggefährten haben, vielleicht ein Stück mehr als vorher noch.
Genau, also vielleicht sind die da auch einfach nochmal so ein bisschen als BeraterInnen zur Seite, dass Sophie halt irgendwie mit denen dann auch nochmal irgendwie quatscht oder es da irgendwie auch nochmal Szenen gibt.
Ja.
Also mit Alfie und Hazel und wie sie alle heißen.
Ja. außerdem hast du schon Hyacinth erwähnt, die jüngste Bridgerton-Tochter und Gregory kehrt ja auch zurück, der zweitjüngste. Ich finde es schön, wie die Serie sie jetzt schon mal in Anschlag bringt von... Ihre Geschichten sind ja theoretisch mit Buch 7 und 8 oder Staffel 7 und 8 noch sehr weit entfernt.
Mhm.
Trotzdem haben wir sie irgendwie so von Kindesbeinen nur ganz klein und süß aufwachsen sehen. Und jetzt werden sie schon mal langsam weiter eingeführt, während ja die Alten immer mehr in den Hintergrund treten, die glücklich verheirateten älteren Geschwister. Ist es für dich gelungen, dass du gesagt hast, okay, ich interessiere mich jetzt auch langsam für die nachkommenden Geschwister?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorher immer so ein bisschen mit Zweifel in die Zukunft geblickt und dachte mir so, ich weiß nicht, ob Bridgerton das so lange durchhält, die Leute oder mich auch bei der Stange zu halten, weil die interessieren mich halt aktuell noch gar nicht. Ich konnte die auch einfach überhaupt nicht greifen als Figuren. Ich war so, ich weiß manchmal noch nicht mal, wie die aussahen in vorigen Staffeln. Die waren immer so ganz am Rand irgendwie dabei.
Es waren immer die gleichen, aber
ja. Ja, genau, aber so, ich hatte einfach, das waren halt Kinder, die halt wirklich in einzelnen Szenen nur da waren. Und ich fand es jetzt auch wirklich sehr, sehr gelungen, dass ich das erste Mal dachte, okay, ich verstehe gerade so ein bisschen, was das für Figuren sind.
Ja, Gregory könnte so auch so ein kleiner Aufsteiger sein, so ein Frauenhead, der sich jetzt schon für Frauen interessiert.
Ja, ja. Spätestens ist ein bisschen ein kleiner Colin auch
irgendwie. Ja. Und spätestens als Hyacinth dann auch als Zofe verkleidet auf sie auf den Ball kam, das fand ich auch eine sehr schöne Wendung.
Ja, total. Und dann hatte sie ja ihren Ball, glaube ich, da diesen kleinen Bridgerton-Ball mit den jüngeren Kids auch. Das fand ich irgendwie auch sehr süß gemacht. Also da hatte ich dann schon das Gefühl, okay, wenn die irgendwann ihre eigenen Staffeln kriegen, dann glaube ich auch, dass ich mich noch für die interessieren könnte.
Ja, ja. Mal gucken, ob man dann einfach diesen Bogen mitgehen kann von, ich kenne die jetzt noch als kleine Kinder, kann ich mich jetzt auch romantisch für ihre Liebesgeschichte irgendwie interessieren? Mhm. Da bin ich gespannt. Ich hatte irgendwie zwischendurch auch so Gerüchte gelesen von, werden die ausgetauscht? Hast du da was mitbekommen? Was ist da dran?
Werden sie wahrscheinlich nicht. Mhm. Also ich glaube, das war auch die Showrunnerin, die gesagt hat, dass, dass das nicht auf dem Plan steht. Nichts Großes passiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also wer weiß, vielleicht steigt doch jemand aus oder so, weiß man ja alles irgendwie nicht, aber
Wenn sie schon Daphne und Simon nicht austauschen, sollten sie das bei denen auch nicht tun, dann wollen wir schon miterleben. Wenn die haben so lange durchgehalten und dann werden sie vor ihrer eigenen Staffel gekickt, das wäre richtig mies.
Ja, total.
Und dann sollten wir natürlich noch über Staffel 5 reden. Es ist ja schon klar, dass entweder Eloise oder Francesca dran sind. Das hat die Showrunnerin auch schon mit Andeutungen nicht mehr durch die Blume, sondern deutlich gesagt. Aber wir wissen nicht, wer von beiden. Das ist noch offen. Also vielleicht hört ihr diesen Podcast und dann ist es inzwischen raus nach unserer Aufnahme. Wir wissen nicht, wann das verkündet wird. Aber hast du eine Vermutung, wer von beiden eher dran kommen würde?
Ich bin mir unsicher, ja, weil ich finde, es spricht viel für und gegen.
Dann sammeln wir doch mal die Hinweise. Leute. Tatsächlich, bei mir war es so, dass ich Staffel 4 zu Ende geguckt habe und dachte, okay, es ist wohl Francesca, die als nächstes dran ist.
Ja.
Wir haben so viele Story-Elemente schon vorbereitet bekommen von dem Tod ihres Ehemanns, die Einfühlung von Michaela, ihren weiteren Weg, der vor ihr hingelegt wird, dass ich dachte, da ist Eloise einfach noch nicht genug vorbereitet, ihre eigene Liebesgeschichte. Da weiß man ja, wenn man sich ein bisschen über die Bücher informiert hat, dass da eine Figur zurückkommt, die in Staffel 1 wichtig war. Und dafür, dass es halt noch gar nicht wieder zurückgeholt worden in die Geschichte.
Ja.
Könnte natürlich jetzt auf einmal am Anfang von Staffel 5 passieren, aber ich glaube, irgendwie es wurde genug oder mehr Vorarbeit für Francesca geleistet.
Ja, das Gefühl habe ich eigentlich auch. Vor allem, genau, um Eloise zu erzählen, braucht es ja auch noch einen anderen Tod.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie das alles in eine Staffel passen soll, würde ich jetzt mal
ich
so sagen.
Ich denke auch, das wäre wär eigentlich ideal, um im Hintergrund, wenn, sagen wir mal, Francesca ist die 5. Staffel, da kann ja auch wieder sowas nebenbei passieren, wie es bei Penelopes Staffel mit ihr war, dass jetzt vorbereitet wird dann die Eloise-Geschichte.
Genau, genau, oder wie jetzt mit Francesca, wo John gestorben ist,
genau,
ne? Dass es dann halt eben weitergeht. Also das war auch, ehrlich gesagt, mein erster Gedanke. Und dann habe ich aber online tatsächlich ganz viele Leute lesen, schreiben, sehen, auch viele andere Outlets und so, die eher gedacht haben, Eloise ist dran.
Okay,
und das hat
Begründung?
Mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich auch eher bei Francesca war. Und dann war ich so, okay, jetzt weiß ich es irgendwie dann doch nicht mehr. Also Eloise hat sich ja so ein bisschen am Ende der Staffel auch so der Liebe geöffnet oder irgendwie gesagt so, okay, sie versteht jetzt durch diese ganze Geschichte mit Benedict und Sophie und auch gab es da dieses Gespräch mit Cressida, wo Cressida ja gesagt hat, so, sie ist jetzt glücklich in der Ehe und dann hat Eloise ja auch gesagt, okay, ich beginne zu verstehen, was Liebe bedeuten kann irgendwie so. Und man hatte schon so das Gefühl, sie hat irgendwie eine Wandlung durchlebt, wohingegen sie am Anfang gesagt hat, so, ich möchte damit gar nichts zu tun haben. Und am Ende war sie so, ach, ich freue mich so für euch alle, das ist ja irgendwie schön. Und dann bei der Hochzeit hat sie auch gesagt, oh, ich finde Hochzeiten so schön. Natürlich nicht für mich selber.
Nicht
aber
so romantisch, sondern eher der Gemeinschaft wegen.
Ja, genau.
Da habe ich dann auch überlegt, ob sie sich vielleicht ein bisschen asexuell aufziehen könnten. So nach dem Motto, sie sehnt sich schon nach einer Verbindung, aber muss jetzt nicht die sexuelle sein. Aber ist auch nur Spekulation.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich aber schon raus, dass sie auch die Geschichte bekommt, die sie im Buch bekommt. Also deswegen, it's gonna happen. Nur halt, dieser Moment auf der Hochzeit war dann halt wieder so ein bisschen wie dieser Moment mit Benedict am Ende von Staffel 3. Ne, so dieser schwerwiegende Satz, wo man schon so dachte, ah, du hast gesagt, du willst das überhaupt nicht. Und natürlich bist du dann die nächste vorm Traualtar.
Ja,
also
verstehe.
Mäßig. Also ich glaube, genau, das war so ein bisschen die Begründung. Und dadurch, dass sie halt auch nicht so viel Raum bekommen hat wie Francesca. Und dass Francesca vielleicht auch noch am Trauern ist und es noch zu früh ist.
Ist halt die Frage, ne? Kann man Francescas Trauer noch über eine ganze Staffel strecken?
Ja.
Oder ist es einfacher, Eloises Hinwendung zu, ach, es ist doch nicht so schlimm, dieses Gesellschaftsleben eher noch sanfter einzuführen?
Ja.
Was zumindest in meinem Empfinden einfacher wäre. Und vielleicht auch ein Stück weit, weil ich Eloise einfach noch gerne so als Sidekick die ganze Zeit dabei haben will.
Ja.
Eine der lustigsten Figuren im Bridgerton. Also.
Auf jeden Fall. Also ich blicke auch mit einem Lachen und einem weinenden Auge auf Eloises Staffel, weil ich finde sie auch super, wie sie einfach immer das Gesicht verzieht, wenn sie einen Mann sieht. Ich bin so, Eloise, du bist doch das Spirit Animal von so vielen von uns einfach, die halt irgendwie mit diesem ganzen Heiratsquatsch, der halt in Bridgerton ja sehr zelebriert wird, irgendwie, wo man vielleicht aus heutiger Sicht so ein bisschen draufblickt und sich so denkt, oh mein Gott, ne, was hatten Frauen damals irgendwie für eine Rolle und so. Und sie ist ja so einfach eine, die sich da komplett rausnimmt. Und ich finde das halt total schön. Und wenn sie halt natürlich irgendwann ihre Liebesgeschichte bekommt, je nachdem, wie das gemacht wird, ne, aber ich fände es irgendwie schade, wenn sie dann am Ende auch einfach irgendwie eine verheiratete Hausfrau wird.
Ja.
Deswegen, ich hätte das auch gerne noch länger, so wie sie es gerade ist.
Aber
und
ich bin auch noch nicht überzeugt, dass sie dann wirklich 100% dieser Buchvorlage folgen von sie lernt da einen Witwer kennen und so.
Ja,
aber mal gucken.
Man weiß es ja nicht genau.
Genau.
Und ich muss aber auch sagen, also ich würde mir auch wünschen generell, dass Francesca halt nächstes dran ist, weil ich warte schon sehr sehnsüchtig auf diese queere Liebesgeschichte.
Stimmt,
ich
dann würde sie ja sonst nochmal nach hinten verschieben.
Ja, genau.
Werden.
Ich finde, das ist wirklich jetzt auch an der Zeit, dass das kommt in Bridgerton. Also muss man jetzt wirklich mal ganz ehrlich sagen. Und ich finde, diese Dynamik zwischen Francesca und Michaela wurde wirklich auch schon sehr schön vorbereitet, dass ich jetzt auch sagen würde, das wäre auch gerechtfertigt, wenn das jetzt kommt.
Gut.
Ja.
Ein schönes Schlusswort. Wir wünschen uns Francesca. Wir gucken, vielleicht wird es auch Eloise. Wir lieben sie beide, die beiden Figuren. Insofern kann eigentlich die Serie nichts falsch machen in ihrer nächsten Staffel. Ansonsten würde ich noch ganz kurz ein Wort gern verlieren zu Spin-offs, die angekündigt wurden. Mhm. Da wurde vor kurzem eine Ansage gemacht, es kommt demnächst irgendwie eine Ankündigung. Wir hatten ja schon Queen Charlotte als Vorgeschichte, als einzelstehende Miniserie. Mhm. Und da soll jetzt demnächst was Ähnliches nochmal angekündigt worden, was das Bridgerton-Universum weiter erweitert, aber halt ohne irgendwelche konkreten Ansagen. Nur, dass es Figuren sind, die wir schon kennen und ja, dass das dann da vertieft werden soll. Hast du eine Vorstellung davon, wer da ins Zentrum rücken könnte, was für eine Zusatzserie da entstehen könnte? Was, oder vielleicht hast du auch Wünsche?
Was, glaube ich, auch so im Fandom schon länger kursiert, ist, glaube ich, so dieser Wunsch nach einer Serie über Violet. Mhm. Und wir haben ja jetzt auch in der Staffel relativ viel so über ihre Jugend nochmal erfahren, beziehungsweise hat sie über ihre Jugend geredet und so und wie das war, bevor sie Edmund kennengelernt hat und so. Und sie ist ja, glaube ich, auch als junges Mädchen in Queen Charlotte kurz vorgekommen.
Auf jeden Fall,
ich, ne?
Ja, ja.
Deswegen wäre das theoretisch ein Spin-off, was ich mir auch vorstellen könnte.
Finde ich auch naheliegend. War auch so mein erster Gedanke, wo ich sage, das würde ich auch gerne sehen. Mhm. Zumal wir jetzt halt angedeutet bekommen haben, sie ist so das Gegenstück oder zu Benedikt. Und sie, dass sie so in ihrer Jugend wild war, hätte ich jetzt der Bridget-Mutter gar nicht zugetraut.
Ja, nee, ich auch nicht eigentlich.
Und dann hat sie Edmund getroffen und es war dann halt so eine widerspenstige Zähmung. Finde ich halt spannend, dass man halt auch da dieses Prinzip mal umkehren würde von Rake, von dem Mann, der gezähmt werden muss. Jetzt ist es die, vielleicht die Frau, die so ein bisschen in sich mehr ruhen muss. Würde ich gerne sehen.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten habe ich gar nicht so viele Ideen, was es sein könnte. Noch vielleicht noch Lady Danbury, die war ja auch schon ein großer Teil der Queen Charlotte-Serie. Vielleicht ihre Vorgeschichte, wie sie da reinkam. Oder vielleicht auch jetzt ihre Afrika-Geschichte. Keine Ahnung, wenn sie jetzt verreist, muss ja auch kein, wir wissen ja auch nicht, ob es ein Prequel ist.
Stimmt, ja.
Kann ja auch ein, ich reise mal ins Land meiner Vorväter und vielleicht dann auch trotzdem mit Rückblenden oder so sein. Mhm. Aber ja. Ansonsten weiß ich auch nicht, was da uns noch erwarten könnte.
Ja, mir ist ehrlich gesagt auch noch nicht so viel dazu mehr eingefallen. Also Violet wäre wirklich am naheliegendsten. Mhm. Also, ja.
Wir werden es hoffentlich bald herausfinden. Aber ist auch noch nicht bekannt, wann dann das starten könnte. Also wahrscheinlich würde es dann trotzdem erst nach der 5. Staffel Bridgerton passieren, wenn sie jetzt erst noch planen. Oder sie planen es im Geheimen.
Ja. Was mir gerade noch so spontan eingefallen ist Kate. Kates Vorgeschichte, da war ja irgendwie was. Da wurde sie doch auch von der Gesellschaft verstoßen oder so. Ne?
Ja, also, dass das mal ein bisschen ausführlicher auserzählt wird in Indien dann. Ja,
ja. Wer weiß.
Ja, ich denke aber, ich kann für uns beide sprechen, dass ich sage, wir würden uns das gerne angucken.
Ja.
Die Welt von Bridgerton gefällt uns nach wie vor. Wir hoffen euch auch. Und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst, Joanna.
Ja, danke dir.
Und wir werden sicherlich herausfinden, wie es weitergeht. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback zukommen lassen, wie euch die Bridgerton, die 4. Staffel, gefallen hat. Ansonsten hört gerne noch in unsere Serienstarts im März rein, wenn ihr noch Nachschub braucht, wenn ihr sagt, Bridgerton ist zu Ende, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Und ansonsten gerne auch als Empfehlung noch eine Doppelfolge gab es ja zu den meisterwarteten Serien, wo auch für mich schon der ideale Bridgerton-Nachfolger drin war. Denn Netflix hat auch eine Stolz- und Vorurteils-Serie, die noch dieses Jahr kommt. Also ich glaube, die Romantik wird nicht zu kurz kommen dieses Jahr bei Netflix.
Ja, ich glaube auch nicht.
In dem Sinne, habt einen romantischen Abend, Feierabend, wann auch immer ihr uns gehört habt und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.